SHK-TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid zurück beim SHK-TV-Podcast, zurück als Videopodcast. Wir sind hier wieder bei uns im Studio, aber Videopodcast heißt natürlich auch, wir sind hier nicht alleine, Nikolaus und ich. Wir haben uns einen Gast wieder eingeladen und ich freue mich hier, dass wir Oliver Markschläger hier haben. Und wir wollen mal ein bisschen auf die Bauindustrie gucken. Ist oft Thema bei uns. Wir reden sehr oft über die Bauzahlen, über neue Bauzahlen, über neue Aufträge. Und jetzt hier mal mit einem Experten mal genau reinzuhorchen und zu schauen, wie funktioniert denn das Ganze? Was muss man denn machen? Wie kann die Zukunft der Bauindustrie aussehen? Nicht von Seiten der Politik, sondern vielleicht von Seiten der Industrie. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Und ja, Oliver, schön, dass du hier bist.
Vielen Dank, freut mich, hier zu sein.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Und wir haben ja oft im Bereich Print schon mal miteinander zu tun gehabt. Umso schöner ist es mal persönlich miteinander reden zu können, mal zu hinterfragen. Aber vielleicht mal ein paar Sätze zu dir. Vielleicht stellst du dich mal gerade selbst vor.
Ja, sehr gerne. Also freut mich, hier zu sein. Ich bin Bauingenieur von der Ausbildung, hatte eigentlich immer das Thema Brückenbau im Fokus, fand ich immer eine ganz spannende Geschichte, bin somit dann auch in das Bauingenieurwesen-Thema reingekommen, bin jetzt seit knapp 13, 14 Jahren in der Bauindustrie unterwegs, fast durchgängig als Berater, habe angefangen auf der Baustelle ganz klassisch Lean Construction Management einzuführen und sich zu überlegen, wie kann man denn Baustellenprozesse effizienter und besser gestalten, wo dann auch die ersten Berührungspunkte kommen mit den Handwerkern, die dann feststellen, dass der Durchbruch nicht an der Stelle ist, wo er sein sollte. Wie kriegt man dieses Problem jetzt gelöst? Und da eben wirklich dann auf der Baustelle mit den Handwerkern über eine verbesserte Kommunikation, auf andere Art der Zusammenarbeit versucht, die Themen neu anzugehen. Und bin darüber dann als Zwischenstation noch als Vorstandsassistent bei Dresden Sommer tätig gewesen. Viele Themen rund um den Bereich M&A auch mitbegleitet. Die Immobilien immer ganzheitlich gedacht. Ich hatte eine Zwischenstation dann noch bei einem anderen Beratungsunternehmen mit dem Fokus auf das Thema Industrialisierung. Da war der Fokus vor allem auf, was können wir aus der Automobilindustrie, einer Industrie, die dann doch einen Schritt weiter ist als die Bauindustrie, was können wir lernen und auch übertragen auf die Bauindustrie von den Ansätzen der Automatisierung. Und da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen, wie wir dann auch Produkte anders denken können. Und ich bin jetzt seit Mitte letzten Jahres bei Wiesel Huber & Partner, verantworte dort den Bereich der Bau- und Bauzuliefererindustrie. Wir fokussieren uns auf Branchen als auch auf funktionale Leistungsbausteine, beraten sowohl strategisch Unternehmen bei der Ausrichtung, bei der Effizienzgestaltung, aber auch auf der Seite der Finanzierung und auch Restrukturierung. Wir haben ganz klar einen Fokus auf Familienunternehmen, was dann auch wieder gut in die Bauindustrie passt. So viele Familienunternehmen wie dort gibt es dann doch an wenigen Stellen. Ich habe letztens eine interessante Zahl gesehen, wo es darum ging, wie affin sind Branchen für Berater. Da ist die Bauindustrie sehr, sehr weit unten, und zwar das Schlusslicht im Sinne von, wie offen bin ich dafür, auch Berater und Meinungen von außen reinzunehmen. Da ist schon häufig auch die Idee und das Ansehen, Ärmel hochkrempeln, wir machen das selber, was auch das gute Recht ist. Nichtsdestotrotz, ich bin in der Industrie als Berater, macht mir Spaß, und es gibt ganz viele Themen, die man bewegen kann, die man bewegen muss. Und umso spannender ist es jetzt hier auch nochmal mit euch darüber zu sprechen, was es denn im Bereich SHK gibt und wie das auch in das große Bild der Industrie passt, was sich dort auch ändern muss.
Ja. Was muss sich denn ändern?
Es gibt aus meiner Sicht die zwei Themen, und ich würde ganz, ganz bewusst auch, das ist vorhin angesprochen, es gibt immer die Politik und was sich alles auf der politischen Ebene mit Regularien, Vorschriften, Vereinfachungen ändern kann, das würde ich mal außen vor lassen, da wird schon häufig drüber gesprochen. Das muss auch beeinflusst werden. Ich würde aber den Fokus eher auf die Industrie selber lenken wollen und darüber sprechen, was die Unternehmen selber machen können. Und da gibt es aus meiner Sicht die zwei Themen. Einmal ist es der große Paradigmenwechsel im Bau, komme ich gleich drauf. Und das andere ist es aus meiner Sicht die Art der Abläufe und die Prozesse, die ein Unternehmen selber beeinflussen kann und wie selber Wertschöpfung generiert wird und wie effizient man selber aufgestellt ist. Und wenn wir über dieses große Thema sprechen, Paradigmenwechsel, dann ist es für mich schon ein maßgebendes Leitthema. Wenn wir uns anschauen, wie heute gebaut wird, dann hat sich das nicht groß verändert im Vergleich zu den letzten 100 Jahren. Wir haben immer noch diese Prototypen-Denke. Wir bauen ein Gebäude, und wenn das Gebäude fertig ist und man baut das nächste Gebäude, sei es ein Bürogebäude, ich baue das nächste Bürogebäude, ich fange wieder bei Null an. Ich gehe wieder auf die Ausschreibung, ich suche mir Architekten, ich suche mir Fachplaner, ich suche mir die Generalunternehmer, die Subunternehmer für jedes Gebäude neu und starte dann beim nächsten wieder bei Null. Und da habe ich natürlich extreme Wissensverluste, Effizienzverluste. Ich habe keine stabile Zusammenarbeit, auch zwischen den Unternehmen. Und das ist was, was definitiv angegangen werden muss und auch schon angegangen wird. Aber nicht in der Konsequenz, wie es dann auch die Effizienzhebel mitbringen würde, wenn wir es ganzheitlich denken würden. Es gab so vor 4, 5 Jahren, habe ich das Gefühl, dass dieses Thema rund um industrialisiertes Bauen so eine Hochphase hatte, in den Medien auch. Da wurde dann ein Werk noch in Berlin auch gebaut, Fokus auf Holzmodule. Gab es viele Modulbauer, dann gibt es andere Namen, wie auch jetzt so ein Gropius oder Nokera, die ja da rumgeistern, die auch viele gute Sachen machen.
Goldbeck kann man noch sagen.
Goldbeck, ne? Natürlich als der Vorreiter, wenn man jetzt aus Bielefeld schaut, der ist auch als aus meiner Sicht einer der wenigen geschafft hat, das Thema auch zu skalieren. Also mit der Vielzahl an Werken dort auch wirklich ein skaliertes Modell anzubringen. Es ist aber etwas abgeflacht, weil man diese Hoffnung, die man reingesteckt hat, jetzt machen wir diesen Produktgedanken ganzheitlich, wir denken alles vor, dann kann man es konfigurieren wie ein Auto und dann wird es nur noch in der Produktion durchproduziert. Das ist nicht so gekommen in der Fläche. Und man muss eben sich da der Realität auch stellen und sagen, es ist schön und gut, der Gedanke ist auch vollkommen richtig, es muss aber pragmatisch sein und auch funktionieren. Und wenn ich diese Auslastung und die Nachfrage nicht konstant auf einem Level halte, den ich auch beeinflussen kann, dann fehlt mir am Ende die Auslastung in der Produktion und dann gehe ich doch wieder schnell dahin, dass ich Einzellösungen irgendwie zusammenschustere, bloß damit ich auch Aufträge bekomme und damit verpufft das Ganze. Und da ist mein, wenn ich da mit den Unternehmen in die Diskussion gehe, eher der Punkt, lass uns doch schrittweise vorwärts gehen und nicht direkt diese eierlegende Wollmilchsau und das ganze Gebäude als Produkt vollständig zu durchdenken, komplett zu industrialisieren, sondern lass uns schrittweise vorwärts gehen, zu überlegen, welche Partnerschaften brauche ich denn mit welchen Unternehmen, wo kann ich vielleicht schon meine Wand vorkonfigurieren und konfigurierbar machen und mich so ranzurobben, bevor ich eben immer das große Ganze versuche.
Das ist ja wahrscheinlich auch der Punkt, der so schwierig umzusetzen ist. Das ist immer das, was wir uns fragen, den Vergleich, den du irgendwie gezogen hast mit der Automobilindustrie. Das hört man natürlich immer wieder aus der Bauindustrie, dass man sich da ranorientieren will. Ich meine, Henry Ford hat es vor 100 Jahren schon gemacht mit der Fließbandarbeit und die Automobilindustrie, wissen wir, ist da viel, viel weiter. Aber es lässt sich doch gar nicht komplett ganzheitlich übertragen, oder? Also es ist ja dann viel natürlich mit Vorfertigung, Modulbauweise, was du jetzt gesagt hast, aber im Gesamten ist das Haus ja dann einfach viel zu komplex oder verschiedene Gebäudetypen, das ist ja dann auch wieder, es gibt ja so viele verschiedene Gebäudetypen mit verschiedenen Anforderungen und dann lässt es sich doch gar nicht so fließbandmäßig erbauen, oder?
Teils, teils. Also ich glaube, den ersten Part mit das Gebäude und wie gestalte ich als Unternehmen dieses Gebäude und was biete ich dem Kunden auch für Lösungen an, da kann ich schon deutlich besser und standardisierter werden. Bin immer vorsichtig bei dem Begriff standardisiert. Da springen das, nämlich, ne? Viele ab und denken bei standardisiert, bei Standard an einen Standard. Das muss es aber gar nicht sein.
Plattenbau lässt grüßen.
Ne? Genau, ja. Das wollen wir ja gerade nicht. Aber ich kann ja auch 15 Standards definieren. Dann habe ich 15, es ist trotzdem ein Standard, aber ich habe eben 15 vorkonfigurierte oder vorgedachte Lösungen. Und da kann ich schon besser werden als Unternehmen, das eben ein Gebäude ganzheitlich denkt. Was ich immer habe, ist das maximal individuelle Grundstück. Und die maximal individuellen Anforderungen vor Ort, wenn ich es mit einem Gebäude, mit einem Auto vergleiche, das Auto wird gebaut und dann geht es auf die Straße. Da habe ich noch länderspezifische Anforderungen an, sei es jetzt auch der TÜV oder an Beleuchtung etc., aber ich habe kein Grundstück auf dem das Auto dann fahren muss, was nochmal individuell ist. Und wir haben immer ein besonderes Grundstück, einen Zuschnitt des Grundstücks, wir haben Bebauungspläne, andere Themen, die damit reinspielen. Und darauf muss ich schon reagieren können und mich flexibel genug einstellen können. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, die Gebäude sind vor allem vom Kern, wenn wir jetzt mal die Fassade, die immer sehr individuell sein kann und auch soll, vom Kern sind Gebäude nicht so unterschiedlich. Ich kann da schon ein Bürogebäude, ich habe immer mein Treppenhaus, ich habe eine Technikzentrale, ich habe eine offene Bürofläche, ich habe Einzelbüros oder bei der Schule oder bei Wohngebäuden. Es sind ja nicht komplett neu gedachte Lösungen immer, es ist ja schon sehr ähnlich. Die Dimensionen ändern sich und dann komme ich schnell in die Diskussion rein, was sind denn wirklich die beeinflussbaren Faktoren, und dann spreche ich über Raumhöhe, über Achs, Rastermaße etc. Das muss ich irgendwie abbilden können, und wenn ich dafür dann eine gewisse, einen gewissen Standardkatalog entwickeln kann, dann ist ja schon allen geholfen. Wenn ich es aber auch übersetzen kann in ich bin schneller und günstiger. Und diese Messbarkeit fehlt eben auch häufig noch zu sagen, ja, du kannst dein komplett individuell konfiguriertes Haus haben, Wohngebäude oder auch Schule. Das stellen wir dir auch gerne hin. Oder du schränkst dich ein bisschen ein oder gestaltest es etwas näher an den Lösungen, die wir schon mal vorgedacht haben für dich. Dadurch bist du aber vielleicht gar nicht günstiger, aber schneller. Mindestens wirst du schneller. Und diese Vergleichbarkeit, die brauchst damit auch dort die auf Bauherrenseite, auf Projektentwicklerseite, auf Investorenseite, die Offenheit entsteht, ja, okay, dann nehmen wir die Lösung von Unternehmen ABC, das uns eben mit einem gewissen Standardsatz Vorteile verspricht und auch liefert, die andere nicht liefern im konventionellen Bauen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen am Thema oder vom Thema weggeht, das du jetzt angesprochen hast. Wenn wir mit TGA-Unternehmen sprechen, also die wirklich dann bauen oder ja, ne, mit ihren Leuten, die sagen zwei Gründe, wenn man das auch vergleicht, durfte ich auch mal dabei sein, die Niederlande wären jetzt weiter, was jetzt BIM anbelangt, also
Building Information Modeling, genau.
Danke, bevor ich hier noch mich verhaspele. Danke, Cedric, wie immer. Wir wollen ja keine Abkürzungen machen, nach wie vor. Ja. Und auf der anderen Seite sagen die aber auch, der große Unterschied liegt aber auch darin, dass wir in Deutschland die HOI haben für die Architekten, die vieles da schwerer machen. Ne? Also wenn der TGA-Fachplaner und damit auch das TGA-Unternehmen in der Lage wäre, gewisse Dinge dann durchzudeklinieren, ohne auf den Architekten oder auf die HOAI Rücksicht nehmen zu müssen. In Phase 2, glaube ich, ist das hauptsächlich das Problem. Ginge das, was du jetzt angesprochen hast, ja auch viel schneller und viel besser. Wie siehst du dieses Thema dann?
Ganz elementar. Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.
Danke auch nochmal für die
Erläuterung. Bietet mir eine Grund- oder eine Richtung oder Richtschnur, Richtlinie, um am Ende die Honorare, wie sie schon sagt, für die einzelnen Leistungen, die entlang der ganzen Leistungsphasen stattfinden, festzulegen. Und was häufig gemacht wird, ist, dass diese Leistungsphasen auch als Projektablaufplan genommen werden. Was ja eigentlich irre ist, warum sollte ich mich für eine Projektabwicklung daran orientieren, wer wie vergütet wird? Und natürlich ist es nicht ganz trivial, weil es Bestandteil von Ausschreibungen ist. Man orientiert sich dran, alle kennen das. Aber ich kann mich natürlich davon auch lösen, wenn ich eben maximal viel von der Wertschöpfung selber übernehme. Das ist jetzt so ein Unternehmen aus Bielefeld beispielsweise angesprochen. Je mehr ich selber übernehme von der Planung, aber auch bis zur Ausführung, desto weniger muss ich mich natürlich an diesen Einzelschritten der Leistungsphasen orientieren und kann auch direkt ganzheitlicher denken und das Gebäude so planen, damit ich es ideal ausführen kann. Der nächste Schritt, wo wir jetzt mit vielen auch im Gespräch sind, da hört es natürlich nicht auf, sondern dann geht es ja in den Betrieb. Das heißt, ich müsste ja auch eigentlich noch in der Planung nicht nur die Ausführung, sondern auch den bestmöglichen Betrieb mit berücksichtigen. Aber es war schon immer so, wenn wir beispielsweise Prozesse aufgesetzt haben für wie soll denn beispielsweise auch ein Generalunternehmer in der Zusammenarbeit mit den ganzen ausführenden Subunternehmern oder Nachunternehmern, ich finde Subunternehmer ist immer so ein falsches Wort, Nachunternehmern, wie soll denn die Projektabwicklung für so ein Bauprojekt bestmöglich aussehen? Und wir haben diesen Prozess mal skizziert, alle kommen ganz schnell zu dem Punkt, lass uns doch an der HOAI orientieren und in diesen Phasen unser Projekt schneiden. Und das ist aber eine Denkweise, die halte ich für extrem falsch, weil die Silo-Denken und Fragmentierung der Wertschöpfung in den Vordergrund stellt. Die Leistung hier, die wird von den Architekten erbracht, dann kommen die Fachplaner, dann wird es irgendwann ausgeschrieben, kommen die Ausführenden und ich habe diese Fragmentierung und keiner ist am Gesamtergebnis interessiert, außer der am Ende, der vorne das Geld mit reingibt. Und deswegen war da schon immer das Credo, lass uns davon weggehen und Projekte planen, wie sie geplant werden sollen. Nämlich eine Projektplanung ganz am Anfang habe, dann habe ich eine Planungsphase, da sind die ganzen Leistungsphasen der Planung von 2 bis 5 mit inkludiert und dann geht es irgendwann in die Ausführung und dann in den Projektabschluss. Und lass dafür den bestmöglichen Prozess aufsetzen und dann kommen wir auch zu den ausführenden Unternehmen, wo kommen die denn wann mit dazu? Und wie häufig ist es so, dass sie viel zu spät erst in den Prozess mit inkludiert werden und dann sind dies aber die am Ende auf der Baustelle das ausbaden müssen, was vorne in der Planung nicht richtig gemacht wurde. Deswegen ist genau der Ansatz, alle, die hinten in der Ausführung mit dabei sind, die müssen jetzt nicht alle am Ende sein, aber Sprecher und diejenigen, die die Baustelle verstehen, die müssen vorne in der Planung direkt mit drin sitzen. Und sich überlegen, ist das die beste Art der Planung?
Das sagen die, genau.
Das sagen die, und jetzt ist der Hebel, den diese ausführenden Unternehmen haben, gar nicht so groß, sondern es muss am Ende ein Zusammenspiel sein von genau den Ausführenden mit den GUs, die dann auch eine größere Rolle einnehmen, oder auch den Modulbauern, die mehr von der Wertschöpfungskette abbilden. Weil am Ende, und das ist so ein Thema, was in der Bauindustrie ja auch schnell hinten runterfällt, warum macht man das Ganze? Am Ende steht da ein Kunde, der hätte gern das Gebäude in Zeit, Kosten, Qualität. Und wenn ein Modulbauer, ein Generalunternehmer in Zusammenarbeit mit den Nachunternehmern da ein besseres Modell und eine bessere Lösung für dieses Gebäude anbieten kann, dann sollte das ja in dem Interesse sein. Und da wird es einige Unternehmen geben, die verstehen das, und die werden dann auch mit den Unternehmen zusammenarbeiten, die Planung zu verbessern für die Ausführung und auch den Betrieb. Und die das, ich sage jetzt mal, wie bisher weiterführen und sagen, nee, wir haben hier unsere Rolle, wir sind die Ausführenden, wir sind die Generalunternehmer, wir nehmen uns unsere Subunternehmer rein und dann werden wir es schon irgendwie hinkriegen. Hinten raus nochmal den einen oder anderen Nachtrag auch stellen und dann wird sich das Projekt schon rechnen. Die werden da langfristig auf der Strecke bleiben. Und das geht auch wieder in dieses Anfangsthema mit dem Paradigmenwechsel. Da muss sich was ändern, und es ändert sich auch schon was, weil viele verstehen, wir müssen uns mehr auf dieses Projekt und auf den Kunden einstellen und können nicht mehr in dieser fragmentierten, jeder guckt auf seine eigenen Ziele, versucht sich bestmöglich zu optimieren. Das funktioniert einfach nicht mehr. Erstmal im Interesse des einzelnen Unternehmens, aber auch daran ist es mir ja auch gelegen, wir müssen anders, besser, schneller, günstiger bauen. Und nur so funktioniert das. Und da wird es die Unternehmen geben, die da die ersten Schritte machen. Und die Unternehmen, die sagen, nee, wir halten erstmal an dem Status quo fest und es funktioniert ja so. Wir holen unsere 3-6% Marge irgendwie raus und sind damit zufrieden. Die werden dann aber, jetzt vorhin gesagt, langfristig eher mittelfristig auf der Strecke bleiben, aus meiner Sicht.
Ich weiß ja nicht, wer von euch schon seinen Urlaub plant. Ich auf jeden Fall, und Izmir steht dieses Jahr ganz oben auf meiner Liste. Aus der Region kommt auch unser heutiger Werbepartner ECA, eine Marke, die zu den größten türkischen Exporteuren für Wärme- und Badtechnik gehört. Was ich spannend finde, neben Armaturen und Sanitärkeramik setzt ECA vor allem auf Heizkörperlösungen. Mein persönliches Highlight sind die Tieftemperaturheizkörper, die gerade im Zusammenspiel mit modernen Heizsystemen immer relevanter werden. Produziert wird unter anderem in Manisa, nördlich von Izmir, mit klarem Fokus auf den deutschen Markt. Und mit dem neuen Zentrallager in Köln und einem bundesweiten Vertriebsnetz wird das Ganze jetzt auch hier richtig greifbar. Für das SAK-Handwerk bedeutet das neue Impulse, vor allem bei Tieftemperaturheizkörpern, Elektrokombitherm und modernen Badausstattung. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Aber glaubst du, dass dann die Niederlande und BIM und dass das alles dann der entscheidende Treiber sein wird und der entscheidende Wink, dass das alles zusammen geplant werden kann, dass diese Planungsphase viel entscheidender wird? Weil es gibt natürlich auch, wenn es irgendwo natürlich sehr gut ist, dann wieder die Kritik von einigen Seiten, die sagt, hey, BIM ist zwar gut, aber ist auch wieder viel zu kompliziert. Es wird viel zu kompliziert gedacht. Es ist zu viel, es ist zu umfangreich. Wie glaubst du, dass dann die Niederlande denn das Beispiel sein wird, woran man sich orientieren muss?
Man kann sie auf jeden Fall nehmen als Orientierungsstütze. Die Planungsphase wird definitiv immer entscheidender. Sie war schon immer extrem entscheidend, muss man dazu sagen. Sie wurde aber noch nicht so priorisiert, wie es jetzt der Fall ist. Wir sehen es auch an M&A-Aktivitäten beispielsweise, wo sich viele ausführende Unternehmen mittlerweile Planungskompetenz dazu kaufen, um die Wertschöpfungskette auch nach vorne zu verlängern, weil eben genau bewusst ist, dass das, was ich selber plane, das kann ich auch besser bauen. Und diese Kompetenz in-house zu haben, ist ein deutlicher Wettbewerbsvorteil. Jetzt hast du das Thema BIM angesprochen oder das Thema des digitalen Zwillings, was es ja am Ende auch ist vom Gebäude. Das ist ja nur ein Vehikel, sage ich jetzt mal, um die Planung zu verbessern, um Clashes, um Überschneidungen, wo die einzelnen TGA-Planungen nicht zusammenpassen, um das zu identifizieren, um eine bessere Planung am Ende auch für den Kunden herbeizuführen. Da kommen wir ja gar nicht drum herum. Es gab ja vor, ich glaube, es sind mittlerweile mehr als 10 Jahren, die Ansage bei öffentlichen Ausschreibungen ist BIM-Pflicht. Das ist ja immer noch in der wirklich im Kommen. In vielen Bereichen ist es schon Stand der Technik und wird ja auch umgesetzt, aber es muss noch deutlich mehr in den Fokus rücken und vor allem müssen, und da schließt sich der Kreis auch wieder, alle Kompetenzen, die hinten nach der Planungsphase in dem Bauprojekt noch zum Zuge kommen, Logistik, Ausführung, Betrieb, Facility Management, diese ganzen Kompetenzen müssen eben nach vorne gezogen werden in diese Planungsphase. Und nur dann habe ich ein bestmögliches Ergebnis in der Planung, was dann auch gut gebaut werden und betrieben werden kann. Und dann kommt da der letzte Punkt noch hinzu, was noch notwendig ist. Ich kann den besten digitalen Zwilling haben und das beste digitale Modell des Gebäudes. Wenn ich am Ende keine Idee habe und keine Strategie habe, wie ich diese Daten weiter nutze, dann verpufft das natürlich alles. Und da ist ein Riesenhebel, das ist derzeit noch nicht so im Fokus, aber es wird die Zeit kommen, wo Gebäude, die keinen digitalen Zwilling haben, der bestmöglich gepflegt ist und auch übertragbar ist in den Betrieb, die werden deutlich weniger wert sein als die Gebäude, wo so etwas eben übergeben werden kann und auch das Gebäude am Ende nach der Errichtung auch veräußert werden soll. Da kommt dann die Frage vom Betreiber und vom neuen Käufer. Das Gebäude sieht gut aus, ist schön und funktional und da werde ich auf jeden Fall meine Renditen mit erzielen können. Wie sieht es denn mit dem digitalen Zwilling aus? Ist der vorhanden? Ist der nutzbar? Passen die Daten? Wenn das nicht da ist, dann wird das Gebäude deutlich an Wert verlieren.
Ja. Brechen wir es mal runter auf die SAK-Branche so ein bisschen. Sanitärheizung, Klima. Fangen wir mal bei Sanitär an. Im Privatbereich, sage ich mal, selbst in Hotels werden Bäder, ich sag mal, auch nach Zimmerkategorie immer noch sehr stark individualisiert gebaut, sage ich dann an der Stelle, trotzdem mal installiert. Auf der anderen Seite die energetischen Anforderungen, jetzt auf der Klimaseite, Lüftung da nicht zu vergessen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wir sehen, ist ja, ich sag mal, industrieseitig die Firmen, die Installationsmaterial anbieten oder auch Auslegung von Wärmeberechnungen und so weiter, unterstützen ja die Gewerke sehr stark, scheitern oft aber dann, ich sag mal, doch am Individualbau oder wir haben ja, ich glaube, inzwischen wieder 85-90% Renovation, Modernisierung, auch wieder sehr individuell. Das, was du jetzt so berichtet hast, ist ja so Richtung Neubau hauptsächlich. Mhm. Ne? Aber wo sieht man den Ansatz, auch in diese Richtung zu gehen, auch modularer zu bauen, jetzt gerade in der Sanierung, wenn es nicht ein Hotel ist, wo nur die Zimmer ausgetauscht werden, also erneuert, renoviert werden, Badezimmer auch, um dort, ich sag mal, auch schneller und vielleicht auch wieder kostengünstiger für den Geldgeber zu werden.
Ja. Die, das ist dann die Königsdisziplin. Der Neubau ist planbarer als die Sanierung. Sanierung ist immer ein bisschen eine Schatztruhe, je nachdem, wie man sieht. Mal schauen, was dann drin ist. Trotzdem gibt es da Ansätze und auch schon Lösungen. Man muss es dann aber fallindividuell immer sehen. Jetzt hast du das Thema Bad angesprochen. Da gibt es ja viele, die mittlerweile Bäder vorproduzieren, ganze Badmodule. Wo ich beim Neubau natürlich die Möglichkeit habe, mir zu überlegen, wo muss ich denn welche Öffnung lassen, damit ich dieses Bad noch einsetzen kann. Ja. Das muss ich dann abwägen, ob das im Sanierungsfall auch funktionieren kann. Was aber auf jeden Fall funktioniert, ist auch hier wieder ganzheitlicher zu denken und Lösungen anzubieten, auch als Industrieunternehmen. Nicht nur zu sagen, ich liefere einzelne Komponenten, sondern wenn ich ein Bad sanieren will, mir zu überlegen, was muss denn dann alles gemacht werden und was wäre der Baukasten oder das Kit, was ich dafür benötige, sei es Installationswerkzeug und Verbrauchsmaterial und Badewannen oder Duschwannen, Duschwände und diese als gesamtes Baukastensystem zur Verfügung zu stellen. Das muss dann nicht fertig aufgebaut sein, aber auch da kann ich ja wieder in das Thema Vorfertigung, Vorbereitung, Arbeitsvorbereitung, wie man es ja klassisch denkt, auch reingehen und mir überlegen, was kann ich denn machen, um diesen Prozess auch zu beschleunigen, dass auch der ausführende Betrieb sich nicht alle einzelnen Komponenten irgendwo zusammensuchen muss, sondern auch da wieder Bündel bereitstelle, um, das sind ja auch wieder die Klassiker, ich will ein Bad sanieren, ich will meine Fassade vielleicht sanieren, energetisch dämmen, da habe ich ja schon die serielle Vorhangfassade, die dann angebracht werden kann. Aber auch da kann sich sowohl das Industrieunternehmen, aber auch der jeweilige Handwerker eher dann überlegen, was kann ich als arbeitsvorbereitende Maßnahme schon mal machen, damit ich nicht die einzelnen Komponenten mir auf der Baustelle zusammensuche und dort auch wieder die Mehrfachfahrten zum Händler, zum Baumarkt etc. habe. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist, weil wenn wir jetzt immer über dieses große Thema Industrialisierung etc. sprechen, nicht jeder soll sich jetzt und wird sich eine Produktionshalle irgendwo hinbauen. Sondern es kommt ja auch ganz drauf an, auf die kleinen mittelständischen Unternehmen, die dann die Handwerksarbeit und die ausführende Tätigkeiten machen. Was können die auch machen im Bereich der Industrialisierung und Effizienzgewinne? Und da ist aus meiner Sicht ganz viel im Bereich der Arbeitsvorbereitung noch zu tun. Was kann ich alles schon mal, ohne auf der Baustelle zu sein, vorbereiten? Welche Prozesse, welche Abläufe, welche Materialien? Und wie kann ich das bestmöglich auch mit den Herstellern synchronisieren? Gibt es ja von Geberit gute Beispiele, die eben schon auch weiterdenken und Lösungen als gesamte Baukästen anbieten, die ich dann auf der Baustelle nur noch hinstelle, zweimal in den Estrich und dann in die Trockenbauwand anschraube und dann ist es fertig. Wenn man das vergleicht mit Sanitärinstallationen vor 15 Jahren, dann ist das ja auch hier schon mal ein Riesenschritt nach vorne.
Aber das ist oft so jetzt bei großen Wohngebäuden oder Hotels und so vielleicht möglich, wenn die Aussparungen, sprich die Türen, groß genug sind. Das sehen wir auch. Was aber noch vielleicht dann kommt, wir berichten jetzt schon jahrelang über solche Themen. Ne? Also damals, als die Plattenbauten, ich muss das Wort nochmal sagen, in der Sanierung gingen und Strangsanierung und in der Schacht und so weiter, da gab es ja ganz viele Ansätze und ganz viele Möglichkeiten, die dann kamen. Im Individualbau, muss ich sagen, ist es im wahrsten Sinne des Wortes immer noch sehr individuell, wenn man ehrlich ist. Ne? Also das gerade in der Sanierung. Und da ist wirklich noch viel zu tun. Es gab ja immer Untersuchungen, warum dauert es so lange. Aber es ist auch, ich sag mal, von den Übergabeschnittstellen in den verschiedenen Gewerken. Ne? Also Sanitär, Heizung, Klima wird immer noch gesagt, ist relativ weit vorne, aber alle Anschlussgewerke, die dann teilweise danach erst kommen oder so, die kämpfen ja erst recht mit diesen Herausforderungen, ich sag mal, weit weg zu sein vom seriellen Bauen, um es mal so zu sagen, im positiven Sinne, nicht jetzt, dass es uniform wird im Bereich der Bauträger. Ne? Ja. Eine Herausforderung. Wie siehst du denn jetzt mal konkret, du bist jetzt Berater, kommst aber aus der Praxis, ich sag mal als Autofahrer, der unter Brückenschäden und so leidet, hätte ich es natürlich gerne gesehen, dass du bei den Brücken bleibst, damit es da vorangeht. Nein, Spaß beiseite. Ja. Aber die Bauindustrie an sich steht ja vor großen Herausforderungen. Ne? Also man hat ja aktuell, ich sag mal, jetzt kein Bauboom, ne? Jetzt gibt es ja das preiswertere Bauen, das da greifen soll und so weiter, jetzt im Neubaubereich ja vor allen Dingen. Also nicht ein konkretes Beispiel, aber wenn du jetzt berätst, wo sind denn die Ansätze? Ist es da nicht auch sehr individuell, dass der eine da schon mal nachgedacht hat, der andere nicht? Worum soll man eine Beratungsunternehmung oder dich dann buchen? Mhm. Wo kannst du dann konkret helfen, um es mal auf den Punkt zu bringen?
Ja.
Du hast ist ja immer sehr viel Theorie, wie wir jetzt auch von dir ausführlich gehört haben. Ja. Aber wenn ich jetzt so ein Unternehmen hätte und sage, dann will ich doch mal hören, was Oliver mir hier zu sagen hat.
Es ist sehr individuell und es gibt nicht die eine Antwort, die dann für alle passt, vor allem nicht in der Bauindustrie. Also ich glaube, es gibt wenige Industrien, die ja so divers auch sind, wenn wir darüber nachdenken, da haben wir die Planer drin, die haben ein eigenes Geschäftsmodell, wir haben die ganzen Hersteller, wir haben die Generalunternehmer, Modulbauer, wir haben die ausführenden Unternehmen. Also es ist ja beinichten so, dass man sagen kann, es gibt die eine Industrie und für die passt der Ansatz. Die Grundsatzfrage ist schon immer gewesen und es bleibt auch die gleiche und da hat sich auch nichts geändert. Es wird dann häufig nur unter anderen Titeln immer verkauft, aber sind immer die gleichen drei Themen. Die erste Frage ist, in welchen Märkten oder Regionen bin ich mit welchen Produkten unterwegs? Und bei Produkt denke ich auch an Leistung, also auch die Installationsleistung ist ja auch das Produkt des kleinen Sanitärbetriebs, sage ich mal. Und wo unterscheiden die sich vom Wettbewerb? Wie kann ich mich da unterscheiden? Und bin ich rein in einem Preiskampf oder habe ich eine Leistung, die besser ist und näher an den Kundenbedürfnissen, wie bei uns ist die Baustelle immer deutlich sauberer als beim Wettbewerb. Das können ja so Kleinigkeiten auch sein. Also die Frage nach, in welchen Märkten, mit welchen Produkten und warum sind diese Produkte besser? Das ist die eine Frage, die nach vorne geht, Richtung Markt. Die andere Frage ist dann hinten dran die Organisation. Bin ich da bestmöglich aufgestellt, effizient? Und auch das kann ich von, ihr hattet jetzt vor kurzem Fissmann, glaube ich, bei euch, das kann ich von so großen Unternehmen, Industrieunternehmen, es ist die gleiche Fragestellung wie bei einem 15, 20 Mann Heizungsinstallationsunternehmen. Es ist die gleiche Frage, nur in anderen Dimensionen dann zu beantworten. Wie effizient sind meine Prozesse? Habe ich die Lieferkette im Griff und verliere ich da vielleicht Effizienzen oder auch Geld? Wie digital bin ich aber auch unterwegs? Wie kann auch so ein SHK-Betrieb mehr Zeit in der Wertschöpfung vor Ort verbringen und weniger Zeit im Büro mit Administrativem, was ja mittlerweile auch überbordend geworden ist? Oder auch die klassischen Bauleitertätigkeiten, die ja viel verlagert wurden in den Container, der dann nicht mehr wertschöpfend unterwegs ist. Also auch da diese Frage mit bezogen auf das eigene, wie nennt es dann immer, Backend, also die Organisation und die Prozesse. Das heißt Markt, Produkte, eigene Organisation, Prozesse. Und das dritte Standbein ist dann die Finanzierungsseite und die Finanzseite. Bin ich da gut aufgestellt? Habe ich überhaupt die Transparenz darüber? Wie sind wir denn cashseitig über die nächsten mindestens mal 13 Wochen aufgestellt? Aber im besten Fall weiß ich das grob abgeschätzt über das nächste Jahr. Und die drei Bausteine sind, es waren immer schon diese drei Bausteine. Und zu den dreien muss ich eben die richtigen Fragen stellen als Unternehmer auch und dann im besten Fall die richtigen Antworten liefern. Und weil du jetzt gefragt hast, wann sollte man jemanden von außen rufen? An dem Punkt, wenn man merkt, man stößt zu viele interne Projekte, strategische Initiativen, Veränderungsprozesse intern an, die Wirksamkeit kommt aber nicht an. Und das sehe ich eben ganz häufig, dass gerade die größeren, es werden überall gute Projekte mit guten Gedanken gestartet, was am Ende vom Jahr wirklich bei rumgekommen ist, das ist dann häufig ernüchternd, weil dann doch die internen Kapazitäten gefehlt haben, man nicht genau wusste, wie gehe ich es denn jetzt an, wie macht es denn der Wettbewerb. Und da sage ich dann eher weniger machen, dafür gezielter und es aber auch messen. Wenn ich sage, ich habe ein Produktportfolio, das lief bisher gut und war auch überlegen gegenüber dem Wettbewerb, der Wettbewerbsvorteil schränkt, wird aber weniger. Was ist denn das nächste Produkt, mit dem ich an den Markt gehen will? Habe ich überhaupt den richtigen Produktentwicklungsprozess dazu? Und wie gehe ich dann auch in den Markt? Wie spreche ich die Kunden an? Wie muss ich den Vertrieb vielleicht anders aufstellen? Das sind ja dann Transformationsprozesse, die das anstößt. Und häufig kriegt ein Unternehmen das nicht aus eigener Kraft hin, das umzusetzen, weil zum einen die Kapazitäten fehlen, aber dann auch das Wissen, wie ich so eine Transformation umsetze, weil es dann doch etwas anderes ist als der Tagesjob von jemandem, der beispielsweise im Vertrieb arbeitet, wenn der Vertrieb sich anders aufstellen soll. Und sobald ich merke als Unternehmer, es sind viele Themen, ich weiß gar nicht genau, ob wir den richtigen Ansatz haben und wir kriegen es doch nicht messbar zu einem besseren Ergebnis. Spätestens dann sollte man sich eben überlegen, macht es Sinn, sich von außen nochmal jemanden reinzunehmen? Und da bin ich ja eher pragmatisch veranlagt und bin kein Freund von den großen theoretischen Ansätzen, die sind auch nicht mehr, passen auch nicht mehr in die Zeit. Das muss sich immer rechnen. Also jedes Mal, wenn ich mit einem Kunden zusammenarbeite, dann machen wir das ja nicht, weil es so viel Spaß macht und weil wir uns mögen, sondern am Ende soll da ja ein Benefit bei rauskommen für das Unternehmen auch. Und wenn der nicht greifbar und nicht messbar ist, dann ist da schon mal was faul. Wenn dieser Benefit aber quantifizierbar ist als Ziel für ein gemeinsames Projekt, dann kann ich mir natürlich als Unternehmer noch überlegen, kann ich es vielleicht auch selber umsetzen? Habe ich die notwendigen Kapazitäten und auch die Leute, die sowas können? Dann gerne selber machen, größter Befürworter dafür. Wenn ich das nicht habe, dann sollte ich mir jemand holen, der mich dabei unterstützen kann. Und dann ist es ja nur ein klassischer Business Case, wie viel gebe ich aus für den, der von außen reinkommen würde und mir dabei helfen würde und wie viel bekomme ich auf der anderen Seite rum. Im Sinne von mehr Umsatz, mehr Marge, höhere Kundenzufriedenheit, das sind ja alles Indikatoren, die man definieren kann, was aus so einem gemeinsamen Projekt rauskommen soll. Immer in diesem Dreiklang mit Marktprodukt, Geschäftsprozesse und dann die Finanzierungsstruktur.
Ich hätte noch eine letzte Frage jetzt erstmal von meiner Seite. Vielen Dank erstmal. Du hast jetzt das Wort Digitalisierung oder digital eben mal erwähnt. Bewusst das Wort KI oder der Begriff künstliche Intelligenz umschifft. Mhm. Da setzen ja viele drauf. Ne? Also wenn man so auf Veranstaltungen gerade ist, wo sind diese Erleichterungen, die nicht mehr im Container oder im Büro des Handwerkers stattfinden müssen oder natürlich auch in den anderen Wertschöpfungsteilen der Kette in der Branche? Wie setzt man sich damit auseinander? Wie wirst du damit vielleicht konfrontiert auch von deinen Kunden?
Die Fragen sind extrem breit und der Lösungsraum auch. Und als hätte man Digitalisierung oder KI drüber schreiben können. Am Ende muss man sich ja überlegen, um was geht es denn? Und da sind aus meiner Sicht zwei Themen zu unterscheiden. Das eine ist, interne Abläufe effizienter, automatisierter zu gestalten. Da muss ich mir überlegen, was gibt es da für Lösungen? Und das andere ist, Geschäftsmodelle mittels Digitalisierung oder KI auch zu generieren. Und jetzt ist es, ich habe letzte Woche war es, glaube ich, ein Interview von Bernie Sanders, dem Senator aus den USA, gesehen, der mit Claude, der KI, mit dem KI-Agenten ein Interview geführt hat. Also auf der anderen Seite war das Handy und dann hat man darüber gesprochen und sich überlegt, oder er hat dann auch Fragen gestellt mit, wie viele Daten sammelt ihr denn eigentlich, ihr KI, auf der anderen Seite und was macht ihr damit? Und das ist schon erschreckend, wenn man sieht, was da passiert. Wie von jedem von uns, der dann auch KI nutzt, eigene Profile angelegt werden, die Daten aber auch verwendbar gemacht werden und daraus dann sich überlegt wird, diese zu monetarisieren. Und da sieht man einfach, dass die KI und das ganze Digitalisierungsthema ist 15 Schritte gefühlt voraus vor dem, was eigentlich in der Wirtschaft und auch in der Bauindustrie, wenn wir es jetzt auf uns beziehen, wirklich gerade ankommt. Und jetzt machen die Unternehmen eben teils die ersten Schritte und überlegen sich, und das wäre auch mein Appell, ganz konkrete Use Cases, nicht zu sagen, ich will das Thema KI oder Digitalisierung angehen, sucht mal irgendwas, was man da machen kann, sondern sich zu überlegen, ich habe im Admin-Bereich viele Prozesse, die laufen noch sehr manuell, wenn es das Thema ist, Kundendaten ins CRM einzupflegen oder Stücklisten zu aktualisieren, was auch immer. Wie kann ich das automatisieren und welche Softwarelösungen gibt es denn dann auch schon am Markt, um sich diese dann reinzuholen? Also sehr spezifisch, das wäre mal, weil du gefragt hast, was würde man als Unternehmen machen müssen, sehr spezifisch reinzugehen, sich zu überlegen, wo habe ich Ansatzpunkte, wo glaube ich, dass mir KI, Digitalisierung helfen kann und dafür dann die Lösung zu finden und nicht holistisch ranzugehen, zu sagen, alle reden darüber, wir müssen jetzt auch schnell was machen. Das war damals mit Blockchain auch der Fall. 2018 wollten alle Blockchain machen, egal für welchen Use Case. Finde den Use Case und überleg dir dann, was es für Lösungen dafür gibt. Und das andere ist dann, wenn wir über Automatisierung und Effizienz in den internen Abläufen gesprochen haben, kommt natürlich automatisch die andere Frage, was können wir denn für neue Geschäftsmodelle auch damit generieren? Welche Daten haben wir denn von unseren Kunden, die wir derzeit nicht nutzen, die wir vielleicht nutzbar machen können? Hatte gestern erst mit einem Unternehmen auch gesprochen. Wir sind ganz am Anfang wirklich noch, wenn es darum geht, Kundendaten auch zu sammeln und die einzugeben. Da war das Thema, das bei ganz vielen Unternehmen der Fall ist, auch mit dem Fokus auf Vertrieb. Wie viele Daten werden wirklich von den Vertrieblern irgendwo erfasst und dann auch nutzbar gemacht, um dem Kunden ein besseres Erlebnis beim nächsten Mal zu bieten? Und da ist, wahrscheinlich ist es im einstelligen Prozentbereich, wo das wirklich durchgängig professionell gemacht wird. Und da wird einfach viel verschenkt. Und wenn ich diese Daten nicht anfange zu sammeln, dann wird sie irgendjemand anderes sammeln. Dann kann ich mir noch überlegen, in welcher Rolle bin ich? Bin ich ein SAK-Installationsbetrieb? Bin ich ein Hersteller? Alle sammeln ja irgendwo Daten. Sich dann aber zu überlegen, wie kann ich diese Daten auch so sammeln und aufbereiten, dass ich sie nutzen kann und dann auch wieder zu Geld machen kann oder etwas damit anfangen kann, das wäre der zweite Schritt, in dem ich dann auch mir über Geschäftsmodelle Gedanken machen kann und auch im After-Sales nochmal auch Geld verdienen kann. Bei ganz vielen Unternehmen ist ja das Projekt abgeschlossen, wenn die Hardware eingebaut ist oder verkauft ist. Da lässt man so viel auf der Strecke, was man dann im After-Sales-Bereich hinten raus nochmal in der Kundenbetreuung noch angehen könnte, wenn man es denn als Geschäftsmodell aufbauen würde. Natürlich, das zieht dann nochmal einen Rattenschwanz mit sich, mit was heißt das an Prozessen, welche Menschen brauche ich dann dafür, wie kann ich dafür die KI vielleicht auch nutzen, aber weil auch die Frage ist, was können denn Unternehmen auch machen, um vielleicht neue Standbeine sich aufzubauen, um auch in einer Baukrise, wie wir sie jetzt eben auch haben, resilienter zu werden. After Sales ist definitiv ein Geschäft, wo man nochmal ganz aktiv reingehen kann und nicht nur auf Reaktion von demjenigen, der es dann am Ende nutzt, warten kann im Sinne von, ich habe hier ein Problem mit meiner Heizung, könnt ihr mal vorbeikommen. Idealerweise kommt der Anruf von dem Hersteller oder Installateur, der sagt, deine Heizung läuft nicht mehr so ganz rund, wir würden mal gerne vorbeikommen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Also das Spiel einfach rumdrehen und da hinten raus auch nochmal Geld verdienen und sich anders aufstellen. Und unterm Strich, und vielleicht noch der letzte Punkt zu dem Monolog, am Ende ist auch da immer wieder der Punkt an den Kunden ran. Jetzt ist der Kunde für jedes Unternehmen jemand anderes, aber ich muss mich entweder an den Nutzer, der am Ende in diesem Gebäude wohnt oder arbeitet oder es mietet, an den Betreiber oder auch an der Hersteller. Der Hersteller kann ja auch der Kunde sein. Ich muss an meinen eigenen Kunden ran, den besser verstehen und dem bessere Lösungen anbieten als der Wettbewerb. Ansonsten bleibe ich immer in diesem Preiskampf und versuche, den anderen zu unterbieten und biete es günstiger an, deswegen wählt er mich aus, wenn ich nicht die Kundenanforderungen wirklich verstanden habe und darauf die besten Lösungen anbiete.
Verstehe.
Ja, dann schaut er sich weiter um und dann geht er woanders hin.
Und vergleicht eben auch und holt sich unterschiedliche Angebote ein. Ja. Und dann ist rein die Frage, was steht unten auf der Rechnung als Angebotssumme, wenn ich nicht auf einen Blick sehe, okay, was liefert der mir, was über den Preis und über das Funktionale hinausgeht. Das würde ich jetzt mal voraussetzen, dass das alle liefern, dass die Wärmepumpeninstallation am Ende fachgerecht ist, dass das funktioniert, dass es die beste Wärmepumpe ist, die für dieses Haus ideal passt. Was liefert mir dieser eine Installationsbetrieb, was mir der andere nicht liefert? Und wenn es ein Werteversprechen ist wie Sauberkeit oder vorab, bevor es losgeht auf der Baustelle in den Kundenkontakt, da kann man sich ja unterschiedlichste Sachen überlegen, die aber jemanden, einen Betrieb nochmal differenzieren würden von einem anderen. Und da auch hier wieder der Punkt, es müssen nicht immer die ganz großen Themen sein mit KI und großer Industrialisierung und all den großen Themen, die da rumgeistern, sondern es können ganz greifbare kleine Schritte sein. Und da setzt auch, weil du vorhin auch gefragt hast, wann hilft es da vielleicht auch, einen Blick von außen, auch hier einfach mal sich Sparring ins Haus zu holen und zu sagen, wir sind sehr gefangen in unserem Alltagsgeschäft und müssen natürlich auch gucken, dass wir die Aufträge abwickeln. Lass uns mal einen Tag hinsetzen, mal überlegen, was sind denn ganz konkrete kleine Schritte, die wir angehen können. Bin ich immer offen für und glaube, dass das am Ende auch zielführend ist und auch den Unternehmen Mehrwert bieten kann.
Definitiv, auf jeden Fall. Also sehr, sehr spannend, was du alles mitgebracht hast, wie viele Möglichkeiten es gibt und ja, wie groß das Thema ist, aber wie klein man es auch denken kann und wie viele Möglichkeiten es gibt. Also da vielen, vielen Dank einmal für deine Einblicke, für deine Expertise hier an der Stelle. Sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann weitergeht, wie da sich die Branche noch entwickelt, vor allem die Baubranche sich dann entwickelt in den nächsten Jahren. Das ist ja wahrscheinlich dann gerade, ja, sehr, sehr spannende Zeit auch für dich irgendwo, wenn man sich auch die Historie da anschaut, was da kommen muss, muss man ja an der Stelle auch sagen, ist ja dann ganz klar, aber wie es dann kommt, das bleibt, glaube ich, sehr, sehr spannend, wie gesagt. Ja, danke dir einfach mal.
Ja, sehr gerne.
Ja, auch von mir. Spannend für uns bleibt ja, haben so Kleinsthandwerksbetriebe oder kleinere Betriebe, mittelständische Betriebe in der Zukunft noch eine Chance, dann, ich sag mal, mitzuhalten, muss man ja fast sagen. Wir sehen ja Entwicklungen, dass Handwerksbetriebe eher wieder größer werden, ne? Also die Individualität etwas abnimmt, natürlich immer von den Marktgegebenheiten abhängig, also im ländlichen Gebiet vielleicht noch anders wie jetzt hier in den Städten. Aber nochmals danke. Ich glaube, wichtig ist, es bleibt individuell trotzdem. Du hast es ja mehrmals jetzt gesagt, man kann halt nicht die Paradebeispiele machen, so und so ist es in der Regel. Und ich glaube, Bauen wird individuell bleiben auf der einen Seite, Sanieren sowieso. Und die Frage wird einfach sein, wie effizient kann die Branche werden, um, ich sag mal, den Preisen, die ja aus anderen Gründen auch immer weiter davon galoppieren, auch wieder ein bisschen Einhalt zu gebieten. Und da reicht es nicht aus, von der Politik zu sagen, wir bauen jetzt preiswerter und ohne oder nehme Regularien zurück, auch wieder nur zeitlich begrenzt. Das wird nicht ausreichen, um, ich sag mal, eine Effizienz dann zu heben, aus meiner Sicht. Ne? Also nochmal vielen Dank für die ausführlichen Darstellungen, darf ich auch nochmal sagen. Und ja, Cedric, du machst die Abmod.
Ja, ich hab vielen Dank schon gesagt. Ich überlasse dir das letzte Wort. Sag ich mal, weil du viel schon gesprochen hast, was natürlich gut war, aber einfach mal in zwei, drei Sätzen von dir. Dein Ausblick, weil du gesagt hast, man muss das nächste Jahr so ein bisschen im Blick haben, aufs nächste Jahr, ab heute, wo geht die Baubranche hin, abseits von irgendwelchen politischen Gegebenheiten und Instrumenten, die die Politik da benutzt. Was macht die Industrie mit der Baubranche?
Das ist natürlich immer die Glaskugel. Ich hoffe zum einen, dass der positive Trend, der sich jetzt zu Beginn des Jahres angedeutet hat, gerade im Bereich Wohnungsbau, jetzt durch das, was auf der Welt gerade passiert, wieder Aufwind bekommt und nicht zu sehr abgedämpft wird. Das ist so einerseits der Blick Hoffnung. Auf der anderen Seite haben wir auch ein enormes Potenzial mit dem Infrastrukturpaket, was jetzt auch in den Markt kommt, was hoffentlich jetzt auch mal zündelt. Auch da muss man ja sagen, da kann jetzt noch mehr passieren und das Geld muss jetzt auch mal ankommen. Von dem her gibt es erstmal Chancen. Auf der einen Seite ging es wieder nach oben, auf der anderen Seite haben wir diesen fast schon super Zyklus Richtung Verteidigung und Infrastruktur, der extrem viele Potenziale bietet. Und im Ausblick für die Unternehmen, ich glaube, dass sich viel tun wird im Bereich der Geschäftsmodelle, dass sich die Unternehmen hinsetzen und verstanden haben auch, dass es so nicht weitergehen kann, dass man selber sich überlegen muss, wo kann ich mir an die eigene Nase fassen und besser werden. Und ich glaube, dass wir dort wirklich Veränderungen sehen werden im Bereich der Industrialisierung, aber auch in der Art der Zusammenarbeit in den Projekten, losgelöst von dem, was vertraglich oder anderweitig im Ausschreibungskontext einfach gestaltet werden muss, sondern dass die Unternehmen selber da auch oft verstanden haben, dass sich etwas verändern muss. Und da bin ich recht positiv gestimmt, dass es da viele gute Unternehmer auch an den Spitzen von diesen ganzen Mittelständlern, von den Familienunternehmen gibt, die genau das verstanden haben und da die richtigen Weichen stellen. Es braucht eben genau diejenigen, die auch den ersten Schritt wagen. Und da glaube ich, werden sich die einen oder anderen rauskristallisieren, da Veränderungen wagen, auch etwas unkonventionell denken. Die werden dann auch das Tempo bestimmen und das Tempo vorgeben und auch den Markt mitgestalten in diesem Paradigmenwechsel, in der Transformation. Und andere werden dann eher als Nachzügler hinterherkommen. Aber ich freue mich darauf, dann die zu sehen, die da die ersten Schritte gehen. Bauen ganzheitlicher denken, dazu hatten wir ja auch ganz zu Beginn nochmal gesprochen. Und ja, wie gesagt, ist eine tolle Branche, ist eine extrem wichtige Branche. Es fehlt mir immer ein bisschen, wenn wir auch über die Politik sprechen, wenn es dann um die Automobilarbeitsplätze und so weiter geht. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen auch in der Bauindustrie arbeiten, ein enorm wichtiges Standbein. Und umso wichtiger, dass wir alle versuchen, daran zu arbeiten, dass es besser wird.
Dem kann man nur zustimmen. Nochmal danke. Und ich sage auch schon mal Tschüss an der Stelle.
Vielen, vielen Dank. Und dann, wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast, natürlich bei SHK-TV. Danke dir und bis dann. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Neue Folgen gibt es immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Klaus Klein. Ton und Schnitt Henning Westerkamp.